Wir kommen heute zu Kapitel 7 in Josua. Wir lesen zunächst das Kapitel und dann werde ich noch einmal einige Überblickserklärungen geben. Wir lesen Josua 7 ab Vers 1. Kapitel 6, das war die Zerstörung und Eroberung Jerichos. Kapitel 7, 1. Und die Kinder Israel begingen Untreue an dem Verbannten. Und Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamme Juda, nahm von dem Verbannten, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder die Kinder Israel. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven, östlich von Bethel, liegt, und sprach zu ihnen und sagte: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und sie kehrten zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Es ziehe nicht das ganze Volk hinauf. Bei 2000 Mann oder bei 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dahin, denn ihr sind wenige. Da zogen von dem Volk bei 3000 Mann dort hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen bei 36 Mann. Und sie jagten ihnen nach vor dem Tore bis Shebarim und schlugen sie am Abhange. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht zur Erde bis an den Abend. Er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach, Herr, Ewiger, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, uns zugrunde zu richten? O, hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Und was wirst du für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Stehe auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat gesündigt. Und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und auch haben sie von dem Verbannten genommen und auch gestohlen und es auch verheimlicht und es auch unter ihre Geräte gelegt. Und die Kinder Israel werden vor ihren Feinden nicht zu bestehen vermögen. Sie werden vor ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zum Banne geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilget. Stehe auf, heilige das Volk und sprich: Heiliget euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht zu bestehen vermögen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte hinwegtut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten nach euren Stämmen, und es soll geschehen, der Stamm, welchen der Herr treffen wird, soll herzutreten nach den Geschlechtern. Und das Geschlecht, welches der Herr treffen wird, soll herzutreten nach den Häusern. Und das Haus, welches der Herr treffen wird, soll herzutreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Bann getroffen wird, der soll mit Feuer verbrannt werden. Er und alles, was er hat, denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und ließ Israel herzutreten nach seinen Stämmen. Und es ward getroffen der Stamm Juda. Und er ließ die Geschlechter Judas herzutreten. Und er traf das Geschlecht der Sarchiter. Und er ließ das Geschlecht der Sarchiter herzutreten nach den Männern, und es ward getroffen Sabdi. Und er ließ sein Haus herzutreten nach den Männern, und es ward getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamme Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, Ehre und tue ihm Bekenntnis. Und tue mir doch kund, was du getan hast, verhehle es mir nicht. Und Achan antwortete Josua und sprach: Fürwahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Und so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear und 200 Sekel Silber und eine goldene Stange, 50 Sekel ihr Gewicht, und mich gelüstete danach, und ich nahm sie. Und siehe, sie sind im Innern meines Zeltes in der Erde vergraben und das Silber darunter. Und Josua sandte Boten hin, und sie liefen zum Zelt, und siehe, er war in seinem Zelt vergraben und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Innern des Zeltes und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israel, und sie legten es vor dem Herrn hin. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, und das Silber und den Mantel und die goldene Stange, und seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder und seine Esel und sein Kleinvieh und sein Zelt und alles, was er hatte, und sie brachten sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sprach: Wie hast du uns in Trübsal gebracht? Der Herr wird dich in Trübsal bringen an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist. Und der Herr wandte sich von der Glut seines Zornes. Darum gab man jenem Ort den Namen Tal Achor bis auf diesen Tag. Also auf dem ausgeteilten Blatt habe ich vermerkt nochmals ein paar allgemeine einführende Bemerkungen zum Buch Josua. Wir können das miteinander zunächst durchgehen, bevor wir dann auf Kapitel 7 näher eingehen. Das Buch Josua ist also die geschichtliche Fortsetzung der fünf Bücher Mose. Das haben wir alles schon längst gesehen. Aber weil doch jetzt wieder ein längerer Unterbruch ist, wollen wir uns das so in Erinnerung rufen. Im fünften Buch Mose finden wir das Volk Israel am Eingang zum verheißenen Land. Aber im Buch Josua, da finden wir die erfolgte Landnahme danach. Also das Buch Josua schließt die fünf Bücher Mose ab und steht damit am Beginn der langen Geschichte Israels im Land. Weiter, das Buch Josua ist die Erfüllung der vielen Landverheißungen in den Mosebüchern. Ich habe da einige aufgeschrieben, Kapitel 12 in 1. Mose, 17 und so weiter. Dann 2. Mose 3, Vers 8, der Herr ist herniedergestiegen, um Israel in ein Land, das von Milch und Honig fließt, zu bringen. Also alles Verheißungen, die dann in Josua erfüllt werden. Und so können wir sagen, die Mosebücher auf der einen Seite stehen zum Buch Josua genauso wie Altes Testament zu Neuem Testament steht. Nämlich das Alte Testament ist die Verheißung, das Neue Testament die Erfüllung. Die fünf Bücher Mose sind die Verheißung, das Buch Josua die Erfüllung. Drittens, wir haben auch schon gesehen, nicht Mose war es, der Israel in den Segen Kanaans hineinführte, sondern Josua. Mose verkörpert das Gesetz vom Sinai, er war Gesetzgeber. Josua weist hin auf Jesus Christus. Der Name Josua auf Griechisch ist ja der Name Jesus. Im Neuen Testament, in Hebräer 4, Vers 8, dort ist die Rede von Josua, aber im griechischen Text steht wörtlich Jesus. Und das alles beinhaltet einen bildlichen Hinweis auf die Wahrheit, dass durch das Einhalten der Gebote Gottes kann niemand Gottes Gunst und Segen erreichen. Aber auf der anderen Seite, allein durch Jesus Christus können wir in Gottes Segen hineinkommen. Das finden wir hier auch so bildlich in Josua dargestellt. Dann ein wichtiger Punkt, den wir bisher vielleicht noch zu wenig betont haben, ist dieser. Das Buch Josua ist das Buch des Krieges und des Sieges. Hier lernen wir Gott, den Herrn, kennen als den Kriegsmann. Wir können das mal lesen aus 2. Mose 15, Vers 3. Kann uns jemand die Stelle vorlesen? Das ist im Lied, im Danklied nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Liest jemand Verse 2?
Jehova ist ein Kriegsmann. Jehova ist sein Name.
Jawohl. Der Herr, ein Kriegsmann. Interessanter Titel. Und weiter die andere Stelle, die ich angegeben habe, Josua 10, Vers 14. Ich mache das beim Bibellesen jeweils so. Wenn ich einen Namen Gottes entdecke, dann streiche ich den mit einer besonderen Farbe an. Nach einiger Zeit, Bibelstudium, hat man dann hunderte von Namen Gottes so beieinander. Und auch schnell griffbereit. Man sieht sie auf einen Blick, wenn man durchblättert. Jeder Name sagt etwas aus darüber, wie Gott ist. Und solche Sammlungen sind also höchst wertvoll, um Gott zu kennen und Gott kennenzulernen. Also 10, Vers 14. Jawohl. Da geht es mir jetzt nicht um einen Namen, aber den Ausdruck, der Herr stritt für Israel. Eben das zeigt nun Gott als Kriegsmann, der für Israel kämpft und sich einsetzt. Weiter haben wir den Titel, wir sehen Gott hier als Fürst über das Heer des Herrn. Wir haben in Kapitel 5 diese eigentümliche Erscheinung gefunden. Eine Erscheinung wie ein Mensch sieht Josua und es entpuppt sich als eine Gottesoffenbarung. Liest du auch noch, Harry, Kapitel 5, Vers 14?
Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Roger, würdest du uns noch einmal erinnern, wie das mit dem Zebaoth zusammenhängt? Ich habe das wieder vergessen.
Ja, ich erkläre das gleich, ja. Also, dieser geheimnisvolle Mann in Josua 5 bezeichnet sich hier als der Oberste des Heeres des Herrn. Es war Gott selber in Menschengestalt hier erschienen, um Israel zu zeigen, ihr müsst nicht alleine kämpfen. Der Herr kämpft für euch. Nun, deine Frage, wir haben ja gerade hier diesen Ausdruck, das Heer des Herrn. Das ist das Wort Zabah. Mehrzahl davon ist Zebaot. Das heißt, modern Hebräisch spricht man es aus, Zebaot. Zebaot. Der Herr Zebaot, das ist der Herr der Militärheere. Der Herr der Heerscharen im Sinn von Militärtruppen. Ein Name, der sehr oft im Alten Testament vorkommt. Jetzt, was sind diese Heere? Wir können unterscheiden. Einerseits wird Israels Armee als Heerschar bezeichnet in der Bibel. Zweitens werden die Engel als Heerscharen bezeichnet. Drittens die Armeen der Völker. Und viertens werden auch die Sterne als Heerscharen bezeichnet. Und der Name der Herr der Heerscharen, übrigens, man findet ihn ganz besonders häufig, nur als Beispiel im Buch Haggai. Ich erinnere mich 14 Mal dort in diesen drei Kapiteln, aber auch im Buch Sacharja und vielen anderen Orten. Also das hat vier Bedeutungen. Es kann bedeuten, der Herr, Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen über Israel. Er führt die Armee Israels. Zweitens, er ist der über die Armee der Engel regiert und die Engelmächte für seine Zwecke einsetzen kann. Drittens, er ist der Herr, der auch die Armeen der Völker dieser Welt, auch der heidnischen Völker, gebrauchen kann für seine Ziele. So denken wir, Israel selber wurde von Gott gezüchtigt durch die babylonische Armee oder durch die Perser oder durch die Griechen, durch die Römer in ihrer Geschichte. Also auch das, was in der Welt geschieht, letztlich ist das in Gottes Hand. Auch das, er ist der Herr der Heerscharen. Und viertens haben wir noch den Ausdruck gehabt in Bezug auf die Sternenwelt. Der Herr der Heerscharen, das würde also bedeuten, er ist der Herr über die ganze Schöpfung, über den ganzen Kosmos. Der Herr des Kosmos, könnte man sagen. Der also alle Sterne, alle Elemente und Mächte der Schöpfung in seiner Hand hat und führt. Reicht das so, Harry? Als Auskunft. Gut, dann gehen wir weiter. Also wenn wir diese zwei Titel haben, der Herr als Kriegsmann, der Fürst über das Heer des Herrn, dann sehen wir, dass der Kampf in Kanaan der Kampf des Herrn war. Das ist ganz wichtig. Das war also nicht wie unzählige Armeen in dieser Welt für ihre eigenen, eigensüchtigen, oft bösartigen Absichten Krieg führen, sondern hier ging es um den Kampf des Herrn. Und es war nicht Israels Privatangelegenheit. Darum sehen wir, nur wenn Israel von Gott abhängig blieb, war ihnen der Sieg gewiss. In Jericho war das ein totaler Sieg. Und jetzt haben wir gelesen von diesem Kampf gegen Ai, und das war eine schlimme Niederlage, eine traurige Niederlage. Also nur, wenn Israel von Gott abhängig war, war der Sieg gewiss. Und dann weiter können wir in diesem Buch als Erlöste heute viel Belehrung über den Kampf des Glaubens bekommen. Unser Kampf heute als Christen richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen. Aber nach Epheser 6, Vers 10 und folgende, gegen die Mächte der Finsternis. Und dabei, sagt die Bibel, sind unsere Waffen geistlich. Das sehen wir ganz deutlich in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Und unser Sieg ist uns gewiss, solange wir in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und im Gehorsam ihm gegenüber den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und wenn wir eben nicht in seiner Abhängigkeit sind, dann haben wir Niederlagen auch in unserem Glaubensleben. Und dann noch ein letzter Punkt. Das Land Kanaan gehörte Israel aufgrund der Zusagen Gottes, bevor sie eingetreten waren. Und dennoch musste das Land Schritt für Schritt erobert werden. Und so ist es auch für uns. Den Erlösten heute gehört der ganze Reichtum des Glaubens aufgrund des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz. So steht das in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Aber die Bibel zeigt uns, dennoch müssen wir die einzelnen Segnungen in Christus nach und nach im Glauben ergreifen. Und erst dann können wir diese Dinge konkret erfahren und als Realität in unserem Glaubensleben erleben. Und sonst ist es irgendwie nur wie Theorie. Die viele Christen, die empfinden, wenn man über den Reichtum in Christus spricht, dann finden sie, das ist alles Theorie. Aber das wäre dann ein Hinweis, dass sie diese Dinge noch nicht konkret für sich im Glauben ergriffen haben, dass sie die Realität davon auch erlebt haben. Also das gehört mit zum Wachstum des Glaubens. Und darum ist das Buch Josua auch für das praktische Wachstum im Glauben ein so wichtiges Buch. Ist bis dahin eine Frage?
Ja.
Ja? Nein, eine gesamte Bilanz gibt es nicht. Und dann ist auch sowieso noch zu fragen, bis wohin rechnest du die Eroberung des Landes? Denn es geht ja einerseits im Buch Josua bis zum Tode Josuas, aber im Buch der Richter geht es dann weiter, die Eroberung nach dem Tode Josuas. So beginnt Richter 1, nach dem Tode Josuas. Da sehen wir, wie Teilerfolge noch da waren, aber wie es dann auch zu Rückschritt und Verlust kam, immer wieder, eine Gesamtbilanz gibt es nicht. Aber was wir allgemein sagen können, im Buch Josua wird betont, der Sieg im Glauben, während das Buch der Richter dann zeigt, die Niederlage im Glauben. Und es wird uns gezeigt im Buch Josua, wie können wir siegen, wie können wir siegreich sein im Glauben, und das Buch der Richter zeigt uns, wie können wir Verlust und Niederlage und auch Niedergang erleben. Also die Rezepte sind in beiden Büchern gegeben. Das eine, um befolgt zu werden, das andere, um vermieden zu werden. Jetzt gehen wir zur Einteilung des Buches. Wir haben jetzt eben bisher 6 Kapitel so einzeln durchgenommen. Wir wollen uns auch eine Übersicht verschaffen über dieses Buch des Krieges. Und es lohnt sich, wenn man solche Übersichten sich auch auswendig einprägt. Also man braucht ja nicht so lange, bis man zum Beispiel sich einen Titel einprägt für jedes Kapitel. Und das ist nur so ein Tipp. So kann man sich das Gedächtnis und die Kenntnis der Bibel antrainieren, dass man einfach das für sich repetiert, bis man das kann mit jedem Kapitel. Und dann vergisst man es wieder, dann repetiert man es nochmals, dann vergisst man es vielleicht nochmals die Hälfte und dann repetiert man es nochmals und dann hat man es fürs ganze Leben. Und das ist doch gut, wenn man dann weiß, Josua 13, das ist das und das, oder Josua 11, das ist die Eroberung Nordkanaans. Also, wir können das Buch in 2 Teile teilen. Kapitel 1 bis 12, das ist die Eroberung Kanaans. Dann Kapitel 13 bis 24, die Verteilung Kanaans. Also nach der Eroberung, nach dem Kampf, wurde das eroberte Land unter die 12 Stämme ausgeteilt. So, das ist die grobe Einteilung des Buches. Den ersten Teil, die Eroberung des Landes Kanaans, können wir wieder unterteilen in Kapitel 1 bis 5 und dann 6 bis 12. 1 bis 5, das ist die Vorbereitung zum Kampf und 6 bis 12, der eigentliche Kampf ums Land. Jetzt haben wir gesehen, Jerichos Eroberung und dann Kapitel 7, die Niederlage vor Ai. In Kapitel 1, da hatten wir die Auftragserklärung. Nimm das Land ein und zweitens den wichtigen Vers, du sollst Tag und Nacht über dieses Gesetz, über das Wort Gottes, sinnen und weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Das ist also die Auftragserklärung. Vorangehen im Glauben, die Schrift eifrig studieren und davon weder nach rechts noch nach links abweichen. Das ist die Voraussetzung für erfolgreichen Kampf im Glauben. Kapitel 2 war die Auskundschaftung Jerichos Und wir haben gesehen, diese Spione waren nicht nur einfach zur Aufklärung dort, sondern sie hatten auch noch eine Rettungsaktion in den letzten Stunden durchgeführt. Durch diese Spionage wurde nämlich die Hure Rahab und ihre Familie vor dem Untergang gerettet. Also ein wichtiges Kapitel. Wie können Menschen noch herausgerissen werden vor dem Gericht Gottes? In letzter Minute gewissermaßen. Und zwar hier in diesem Fall sogar ein Mensch tief im Schlamm, im moralischen Schlamm der Sünde. Interessant, es waren zwei Männer, die gingen, nicht nur ein Mann. Also für solche Rettungsaktionen ist das nicht gut, wenn ein Mann allein geht. Zwei Männer miteinander, zwei Spione. Also, das waren so verschiedene Dinge, die wir gesehen haben. Kapitel 3 und 4, die Überschreitung des Jordanbettes. Wir haben gesehen, der Jordan, der Todesfluss. Wenn wir im Glauben die Tatsache ergreifen, der Herr Jesus ist für uns in den Tod gegangen, dann können wir das Auferstehungsleben wirklich leben. Darum, das war Voraussetzung, hinüber durch den Todesfluss. Die Beschneidung, das Passa und die Erscheinung des Heerobersten. Das sind alles Vorbereitungen zum Kampf. Und jetzt kommt der eigentliche Kampf. Kapitel 6, Fall Jerichos. 7, Niederlage vor Ai. Aber wir werden sehen, aus dieser Niederlage wird letztlich ein Sieg. Und ganz interessant werden wir sehen, dass die Niederlage letztlich sogar die Taktik gegeben hat für den Sieg nachher. Das sehen wir dann etwas über die Gnade Gottes. Das, also diese Niederlage war dann der taktische Ausgangspunkt, um den Sieg nachher zu erringen. Aber zuerst wurde alles geordnet vor Gott. Und dann konnte Gott die Niederlage in Sieg verwandeln. Kapitel 9, die List der Gibeoniter. Kapitel 10 beschreibt die Eroberung von Südkanaan, 11 Nordkanaan. Und dann haben wir eine Kriegsliste, eine Liste der besiegten Könige in Kanaan. Nun, unter die Verteilung Kanaans in Kapitel 13 finden wir, Josua verteilt das Ostjordanland, also im heutigen Jordanien. Und 14 bis 19, da wird das Land westlich des Jordans verteilt. Kapitel 20 und 21, die Zufluchtsstädte, die levitischen, diese sechs Städte werden eingesetzt. In Kapitel 22, nach erfolgtem Kampf, dürfen die Ostjordanstämme heimkehren, zurück über den Jordan, also ins heutige Nordjordanien. Und das Buch wird geschlossen mit Josuas Abschiedsreden und dem Bündnis in Sichem, Kapitel 23 bis 24. Und interessant, das Buch Josua endet mit dem Tod Josuas und beginnt mit dem Tod Moses, nach dem Tode Moses. Also dazwischen drin ist das Buch des Sieges eingebettet. Sind bis dahin Fragen? Oder Ergänzungen? Gut, dann gehen wir zu Josua 7. Sind vorab Fragen mal zum Text überhaupt in Josua 7? Ja, gut, aber vielleicht vorab eine Antwort. Du kannst im Glauben etwas erobern, sagen wir, du liest die Bibel und es gehen dir neue Dinge dabei auf, oder? Und du freust dich darüber, du hast erobert. Aber die Verteilung ist dann wirklich, jetzt gehen die Stämme dann auch dorthin und wohnen dort. Also so vieles kann man irgendwie so momentan ergreifen und man freut sich darüber und dann vergisst man es doch wieder und es kommt in den Hintergrund. Aber die Verteilung des Landes ist parallel zu dem, Das, was du in der Bibel erkannt hast, was dich gefreut hat, das soll jetzt auch Teil im Alltagsleben werden. Oder man kann sich über etwas freuen, was man am Sonntag in einer guten Predigt etwas gehört. Und dann am nächsten Montag, was bedeutet das dir in der konkreten Situation des Alltags? Das ist dann die Verteilung des Landes, wo man jetzt wirklich dorthin geht und da wohnt, in diesen Dingen zu Hause ist. So wie es in 1. Timotheus 4 heißt, lebe in diesen Dingen. Da hat es nichts mehr zu tun mit Theorie. Lebe in diesen Dingen, das soll Teil des Alltagslebens und des Alltagsdenkens werden. Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Gut, also, Josua 7.
Hätte ich doch eine Frage, Roger. Er hat doch seine Sünde bekannt, dass er gesündigt hat und was er getan hat. Warum muss er nach dem Sterben? Gibt es da keine Vergebung, die noch beginnt?
Jawohl, das ist eine sehr wichtige Frage. Also, Achan hat ja schließlich bekannt. Aber wann hat er bekannt?
Als er ihm auf den Kopf zugesagt hat.
Ja, klar. Als der, und das war, da war schon mal durch das Los der Stamm Juda getroffen. Aus 1 zu 12 war die Wahrscheinlichkeit, oder? Hätte er sagen können, so jetzt sage ich's. Nein, der wartet. Könnte ja nur Zufall sein, oder? Ja, die haben ja nur das Los geworfen. Könnte ja Zufall, 1 zu 12, das geht ja noch, oder? Und dann wird gelost unter den verschiedenen Familien, die zum Stamm gehört, Stammesfamilien. Die richtige Familie wird getroffen. Hätte es sagen können? Nein, der schweigt. Und dann wird die Familie im engeren Sinn wird getroffen. Da sagt immer noch nichts, bis Achan drankommt. Also ein Sündenbekenntnis, das durch die perfekte Überführung geschieht, das ist nicht gerade vertrauenserweckend in dem Sinn, dass hier tiefe, echte Reue und Umkehr vorliegt. Ich meine, es gibt Schwerstverbrecher, total abgebrüht, ohne irgendein Gewissen, oder vielleicht ein Gewissen einfach nigelnagelneu, so wie es nie gebraucht worden wäre. Es gibt ja solche Gewissen, oder? Die sind noch ganz, ganz frisch, noch nie gebraucht. Und die, wenn die dann von Kriminologen überführt werden, vom Richter ganz eindeutig überführt werden, dann geben sie es zu. Aber das ist doch keine Buße. Und ein wichtiger Vers, 2. Korinther 7, Vers 10. Wer liest uns den Vers vor? Ja.
Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur ewigen Rettung. Der Schmerz, den die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod.
Jawohl. Schmerz steht bei Ihnen, in der Elberfelder Wörtlicher steht Betrübnis. Also es ist, man kann Schmerz, Betrübnis empfinden über eine begangene Tat. Aber es gibt hier zwei verschiedene Arten. Die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine Buße zum Heil. Und dann gibt es die Betrübnis, die der Welt entspricht und die führt zum Tod. Das geht ja noch weiter. Da geht es ja nicht nur darum, etwas zugeben, sondern es geht sogar noch darum, Betrübnis zu haben darüber. Und das finden wir genau bei Judas. Plötzlich. Erschrickt er, was geschieht? Ich habe den Herrn überliefert und jetzt wird die Gerichtsverhandlung durchgeführt. Er kann sich gar nicht mehr befreien. Er hätte ja irgendwie sich befreien können, so wie er sich so oft befreit hat bei früheren Malen. Und Judas wird innerlich dermaßen aufgewühlt, dass er, der das Geld so liebte, ihm wird das Geld eklig, er kann es nicht mehr in seinen Händen haben, bringt es zum Tempel und die Priester sagen ihm, wenn er erklärt, ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Dann sagen sie, was geht uns das an? Siehe du zu. Der hat doch Betrübnis erlebt, aber was geschieht? Es war nicht, offensichtlich nicht Betrübnis gottgemäß, denn sie führte zum Selbstmord. Und der Herr Jesus nennt ihn in Johannes 17 den Sohn des Verderbens. Im hohen priesterlichen Gebet sagt er, ich habe niemanden verloren als nur den Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Also der konnte gar nicht mehr anders. Es war also keine echte Reue und das führt letztlich zu seiner Zerstörung. Und das finden wir noch mehr in der Bibel. Wo zum Beispiel? Saul hat auch gesagt, ich habe gesündigt. Und wie endet er? Ja, aber wie er endet? Also auch wieder Selbstmord. Das ist erschütternd. Und dann noch weiter.
Simson werde rauskommen, wie bisher immer. Er kam nicht raus.
Ja, aber noch deutlicher, wo man quasi Betrübnis sieht.
Eine göttliche Betrübnis zum Beispiel bei David.
Ja, aber das ist positiv. Ich meine jetzt nochmals ein negatives Beispiel. Gut. Ja, interessant. Interessant, jawohl. Und übrigens, dieser Simon der Zauberer wurde schließlich einer der schlimmsten Feinde des Christentums. Denn die Gnosis, diese schlimme Irrlehre, die sagt, dass Christus nicht im Fleisch gekommen ist, die führt man zurück auf Simon den Zauberer. Dort bei ihm hat die Gnosis angefangen, diese schreckliche Irrlehre, die eine der größten Gefahren für die Christen waren in den ersten Jahrhunderten. Also auch dort ein Beispiel, noch dramatischer, Esau. Ja, und wie endet es bei ihm? Er kommt, ja, Israel bringt ihn letztlich ums Leben. Und dann Esau, Hebräer 11. Hebräer 12, jawohl. Lies doch, Peter. Hebräer 12, Vers 16. Ja.
Dass nicht jemand ein Hungriger sei oder ein Unglücklicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obwohl er ihn mit Tränen eifrig suchte.
Jawohl. Was suchte er eifrig mit Tränen? Den Segen, also nicht die Buße. Nicht in der, obgleich er sie sehr mit Tränen suchte. Er suchte nicht die Buße, er suchte den Segen. Er merkte, jetzt habe ich doch etwas verloren. Jetzt hätte ich mehr haben können. War doch dumm von mir. Aber der hat keine Reue empfunden. Gut, bei ihm finden wir nicht, dass er dann mit Selbstmord geendet hätte, aber wir haben einige Beispiele, wo das mit Selbstmord geendet hat. Das ist also wirklich dramatisch. Und noch ein Beispiel haben wir nicht genannt, wo jemand sagt, ich habe gesündigt und er endet dann bald im Tod. Ja, aber sagt er, ich habe gesündigt? Gut, ich meine, bei ihm sieht man irgendwie die Unfähigkeit, wirklich das zu ordnen, was in seinem Leben falsch gewesen war. Und er endet dann dramatisch, dass er sich das Genick bricht. Ja, wäre also auch ein Beispiel interessant in dieser Liste. Vielleicht eben noch besonders dramatisch, weil bei ihm geht es wirklich um einen Gläubigen. Aber sonst noch, fällt das nicht ein? Keine Buße und auch kein Sündenbekenntnis. Aber eben, obwohl es ihm aufgedeckt wird, Gott sagt, was hast du getan?
Aber er hat Angst vor der Strafe.
Jawohl, genau. Und dann floh er vor Gott, von Gott. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Beispiel. Das gehört auch in diese Liste. Und dann der Pharao von Ägypten. Der sagt auch plötzlich, ich habe gesündigt. Aber er endet im Roten Meer. Gut, also eine ganze Reihe von Menschen, dramatisch, die haben die Gelegenheit gehabt, den Weg Gottes zu erkennen, haben das abgelehnt, haben sich durch ihre Lüste und durch ihre Begierden drängen und leiten lassen und haben dann tragisch, katastrophal geendet. Also auch hier keine echte Buße und das führt letztlich zum Tod. Ja, das war als Antwort auf eine Frage. Ist sonst noch eine Frage?
Also generell, was kann eigentlich das Volk dafür, dass Achan gesündigt hat? Oder warum werden sie bestraft? Einerseits und zweitens, warum werden Familienangehörigen von Achan auch bestraft?
Also, das Volk wird bestraft. Eigentlich sind es ja nur 36 gewesen, die bei der Niederlage zu Ai umgekommen sind. Also nur, ich meine, wenn ein Zugunglück geschieht und es sind 36 Tote, ist das eine Katastrophe. Aber man muss sich überlegen, in einem Krieg, wo ein Volk mit einer Armee von 600.000 Leuten, da ist, sind diese 36 eigentlich ein relativ kleiner Schaden im Vergleich zu anderen Kriegen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum genau die 36? Und wir wissen nichts über das Leben dieser 36. Aber eins können wir wissen, das war kein Zufall, dass genau die 36 getroffen waren. Und das sehen wir noch mehr in der Bibel, wie auch im Krieg der Zufall nicht einfach nur menschlich ein Zufall erscheint, aber Gott hat alles in der Hand. Zum Beispiel in Chroniker, 2. Chroniker, in der Geschichte von Josaphat. Josaphat hat sich verbündet mit dem König von Nordisrael. Sie gehen in den Kampf. Der König von Nordisrael verkleidet sich, damit man nicht merkt, damit die Feinde nicht merken, er ist der König. Dann gehen die Armeen auf Josaphat los, den gläubigen König. Es scheint also, der richtige König hat den Sieg errungen. Und in der Not schreit er zu Gott und Gott macht es so, dass die Armeen plötzlich von ihm wegkommen. Und dann heißt es, ein Mann in seiner Einfalt spannt den Bogen, also Einfalt ohne groß zu zielen und zu denken, schießt ab und trifft den König von Israel genau zwischen Rüstung und Panzeranhang. Und am Abend stirbt er. Ich meine, ein totaler Volltreffer von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her. Geht das nicht? Der hat einfach geschossen. Das heißt also, auch da, bei diesen 36, darf man nicht einfach denken, das sind jetzt einfach, das hat keinen tieferen Grund. Es wird uns in der Bibel nichts gesagt, darum können wir gar nichts darüber weiter aussagen. Aber aus anderen Stellen können wir die Überzeugung entnehmen, dass Gott auch da einen Plan hatte. Also im Prinzip, das Volk als Ganzes ist in der Sache verschont geblieben. Also der größte Teil des Volkes. Aber dennoch sagt Gott, Israel hat gesündigt. Und das hängt damit zusammen, dass Gott das Volk Israel als eine Einheit ansieht und sie sind füreinander verantwortlich. So ist es auch unter dem Volk Gottes heute. Wir haben gegenseitig füreinander eine Verantwortung. Dazu ein Vers aus Hebräer 10. Herr Bruno, liest du mal Hebräer 10, Vers 24 und 25.
Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten
Jawohl. Also dieses Aufeinander-Acht-Haben ist interessant. Das ist ein christliches neutestamentliches Gebot. Lasst uns aufeinander Acht haben. Nicht ein Polizeistaat, sondern zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Also die Christen haben füreinander eine Verantwortung, in dem Sinn, dass der eine den anderen motiviert, stimuliert zum Guten. Das ist Anreizen. Nicht geh, mach. Motivieren. Und was am meisten motiviert, ist ein überzeugtes, mutiges Beispiel. Aber in dem Maß, wie wir im Motivieren versagen, hat das auch wieder Einfluss auf unsere Nächsten. Also haben wir in dem Sinn immer eine Mitverantwortung. Und wir sehen im Fall von Achan, seine direkten Angehörigen, die hatten die allerdirekteste Verantwortung. Und offensichtlich sah Gott in ihrem Fall klare, konkrete Mitschuld. Es ist nicht so, dass Gott einfach so quasi ein Pauschalgericht ausübt. Wir haben auch gesehen bei Kanaan. Kanaan war wegen ihrer Gottlosigkeit und wegen dem dauernden Kindermord, den sie machten, kam das Gericht über sie. Aber Rahab und ihre Familie konnten im letzten Moment noch gerettet werden. Und niemand aus der Nachkommenschaft, aus der Familie von Achan, konnte gerettet werden. Wir haben aber ein anderes Beispiel, die Rotte Koras. Da sagte Gott, alle müssen sich von ihnen abwenden. Und die Rotte Koras und ihre Angehörigen wurden von der Erde verschlungen. Und man denkt so, wenn man in 4. Mose 16 liest, jetzt sind alle umgekommen. Aber später liest man in der Bibel von den Söhnen Koras, diesen Liederdichtern im Tempel. Das waren Nachkommen noch von Korah und die sind noch gerettet worden. Die haben also Gnade gefunden und darum konnten sie später ein Lied singen davon. Oder? Also, da sieht man, man muss nicht Angst haben, dass Gott ungerecht gehandelt hätte, dass die mit Achan gestorben sind, sondern da war offensichtlich ganz, Gott betrachtet sie als deutlich mitschuldig. Und in dem Sinn muss man das verstehen, also Israel hat gesündigt, eine Mitverantwortung trifft alle. Und so ist das auch, wenn in einer Gemeinde, wenn schwere Sünde vorkommt, dann muss jeder sich wirklich auch dessen bewusst sein. Auch dann, wenn nicht eine ganz konkrete Mitschuld da ist. Das gibt es auch. Es gibt konkrete Mitschuld und dann gibt es irgendwie, was man nicht genau greifen kann. Wie kann man das fassen? Ich habe meinen Bruder nicht genügend angespornt im Glauben. Das kann man ja nicht greifen, oder? Und da gibt es auf der anderen Seite wieder ganz konkrete Mitschuld. Man hat zum Beispiel jemanden zu etwas Negativem verleitet und so weiter. Das muss man ganz deutlich unterscheiden. Aber selbst dann, wenn nicht eine konkrete Mitschuld da ist, dann haben wir doch Grund, uns zu beugen darüber, dass wir nicht mehr bieten konnten und nicht mehr Anreiz zur Liebe und zu guten Werken. Und so ist es wichtig, dass wenn in einer örtlichen Gemeinde eine schwere Sünde vorkommt, dass auch sich die ganze Gemeinde darüber beugt. Und so wird das gewissermaßen zu einer Sache der Gemeinschaft. Israel hat gesündigt, aber die konkrete Schuld fand Gott vor bei Achan und seiner Familie und die müssen sterben. Aber die anderen müssen nicht sterben.
Wenn ein Lied leidet, alle Lieder mit.
Das zeigt wieder, also 1. Korinther 12, in Verbindung mit dem Leib Christi, eben die Zusammengehörigkeit der Gläubigen ist eine organische Zusammengehörigkeit. Genau.
Und ich habe noch eine Frage. Könnte es nicht sein, dass diese Lieder von den Söhnen Korahs aus der Zeit stammen, bevor die Rotte Korah umkam?
Nein, denn die Söhne Koras sind Musiker in der Zeit von David. Ja? Darum wird also deutlich, dass Jahrhunderte später sind das Nachkommen aus dieser Linie, aber Nachkommen, die offensichtlich das ein Bewusstsein der Gnade Gottes besonders bewahrt haben. Darum sind diese Lieder, diese Psalmen der Söhne Koras ganz besonders wertvoll. Also, wir fahren weiter. Wir müssen versuchen, jetzt diesen Fall von Achan im Licht des Neuen Testamentes zu deuten. Und da hilft uns 1. Korinther 5 weiter. Und zwar haben wir dort das Beispiel von ein Beispiel für Gemeindezucht. Und da geht es nicht um irgendetwas, sondern wirklich um schwerwiegende Dinge. Es geht um das Beispiel, dass jemand dort in Unzucht gefallen ist. Also sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Und da lesen wir Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei. Und eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Dass einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf dass der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Also da haben wir den Fall, in Korinth ist jemand in schwere Sünde hineingekommen. Und der Apostel Paulus macht der Gemeinde den Vorwurf, ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen. Und da sieht man wieder die Mitverantwortung der ganzen Gemeinde. Und er sagt, ihr beugt euch nicht über diese Sache, das zeigt, dass ihr nicht richtig steht. Ihr seid aufgeblasen. Und er zeigt ihnen dann, dass sie in einem solchen Fall mit einem Ausschluss aus der Gemeinschaft reagieren müssen. Und da lesen wir in Kapitel 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Huren Umgang zu haben. Nicht durchaus mit den Huren dieser Welt oder den Habsüchtigen, Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen selbst nicht zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das ist der Schlüsselbegriff am Schluss. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar stammt das aus dem 5. Buch Mose, wo das mehrmals vorkommt, bei Sünden, die Todesstrafe verlangten. Da heißt es in 5. Mose, zum Beispiel Kapitel 17, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Das bedeutet immer Todesstrafe. Jetzt wird das im Neuen Testament zitiert und hier heißt es, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Da wird es auf Gemeindeausschluss bezogen. Also das hilft uns auch, den Fall von Josua 7 neutestamentlich besser einordnen zu können. Das, was alttestamentlich Todesstrafe war, gibt es im Neuen Testament nicht. Da gibt es nur den Gemeindeausschluss. Und der Gemeindeausschluss geschieht im Blick darauf, dass der Betroffene später zur Umkehr und Einsicht kommt, dass er wieder richtig voll in die Gemeinschaft hineinkommt. Also erzieherisch. Und da sieht man auch wieder, den Unterschied, wie die Gnade jetzt neutestamentlich so deutlich aufleuchtet, dass während dort die Strafe definitiv war, ist sie im Neuen Testament erzieherisch, gerade um jemanden wieder auf den guten Weg zu bringen. Jawohl, sehr gut. Apostelgeschichte 5, da haben wir das Beispiel von Ananias und Sapphira. Aber da muss nicht der Mensch steinigen. Gott lässt sie sterben. Übrigens, dort noch interessant, die haben ja so vorgetäuscht, als hätten sie alles Geld gebracht und der Gemeinde geschenkt. Und dabei war es nur ein Teil. Das hätten sie tun dürfen. Aber sie haben so vorgetäuscht, als eben, wir sind so gut, wir geben alles. Und dann Ananias kam vor Petrus. Petrus hat ihm diesen Betrug vorgehalten und auf der Stelle fällt der Tod um. Als einige Zeit später seine Frau Sapphira kommt, die wusste von nichts, dann stellt er ihr die gleiche Frage. Stellt er ihr auch die Sünde vor und sagt: Habt ihr für so viel? Und dann hätte sie noch sagen können: Nein, war alles Betrug. Aber im Fall des Mannes gab es die Frage nicht, im Fall der Frau gab es die Frage und sie hätten noch sagen können: Ja, nein, es war eigentlich gelogen. Und sie sagt: Ja, für so viel. Und dann ist sie gestorben. Es ist also auch interessant, in der ganzen Sache, es geht jetzt um ein Ehepaar, war der Mann Hauptverantwortlicher. Die Frau war mitverantwortlich, denn die waren unter der gleichen Decke in der Sache. Aber hauptverantwortlich der Mann. Und darum bekam die Frau noch die Möglichkeit, sie hätte das nochmals korrigieren können und die Chance nicht wahrgenommen. Also das zeigt auch wieder, wie Gott wirklich Verantwortung deutlich abstuft. Und wenn man zum Beispiel jetzt aus Josua 7, Israel hat gesündigt, daraus etwas macht, jeder in Israel hat eine konkrete Schuld auf sich geladen, dann geht man deutlich über die Belehrung der Bibel hinaus. Das sagt die Bibel schon nicht. Gut, also, ja. Achso, er sagt also, wenn jemand, der Bruder genannt wird, also der bekannt ist als ein Christ in der Gemeinde, wenn der in solch schwere Sünden fällt, dann soll man mit ihm keinen Umgang pflegen. Eben um zu zeigen, das ist ganz schlimm, was du tust, und du musst umkehren, und dann haben wir wieder Gemeinschaft. Aber dann sagt er, das bezieht sich natürlich nicht auf Ungläubige. Oder? Sonst müssen wir aus der Welt gehen. Wir haben doch dauernd in unserem normalen Umgang im Alltag haben wir mit Leuten, die in den schwersten Sünden leben, zu tun. Aber das dürft ihr natürlich dann nicht übertreiben und meinen, das bezieht sich jetzt einfach auf alle Leute schlechthin. Sondern da geht es um Gemeindezucht, das betrifft Leute, die zur Gemeinde gehören. Gut, und Reinhold hat erwähnt Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5. Aber wir haben im Neuen Testament noch mehr Beispiele, wo es zum Tod geführt hat, die Sünde. Aber nie der Mensch macht das, sondern immer nur Gott. Das ist ein gewaltiger Unterschied. 1. Korinther 11, dort in Verbindung mit dem Abendmahl, das die Korinther auf schändlichste Art entweiht hatten. 1. Korinther 11, die haben da Wein getrunken im Übermaß und aus dem Abendmahl gewissermaßen ein Gelage gemacht. Und da hat Gott eingegriffen. Liest jemand 1. Korinther 11, Vers 30.
Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil sind entschlafen. Aber wenn wir uns selbst urteilen, so würden wir nicht gerichtet.
Ja, warte mal schnell. Also schwach und krank und ein Gutteil entschlafen, das heißt gestorben. Also ein rechter Teil in Korinth war gestorben. Und Paulus sagt, das ist wegen dieser Entweihung des Abendmahls. Jetzt nochmals weiter, Friedrich.
Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber würde ich dann auch noch sagen.
Jawohl. Vers 32 ist also in der Hinsicht ganz deutlich, es geht jetzt um ein Gericht Gottes, nicht um eine Zuchtmaßnahme der Gemeinde. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt. Und das Ziel ist, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt also, die gläubigen Korinther, die gestorben sind, die sind nicht einfach verloren gegangen. Sondern die Stelle erklärt hier gerade, die werden vom Herrn gezüchtigt, damit sie nicht einmal mit den Ungläubigen vor dem großen weißen Thron erscheinen müssten zum endgültigen Gericht. Also das ist wieder ganz wichtig, der Unterschied. Der zeitliche Tod bedeutet nicht automatisch ewige Verdammnis. Man kann sich zum Beispiel im Fall von Achan fragen, ist der verloren gegangen für ewig? Und da muss man sagen, das wissen wir nicht. Denn wir wissen gar nicht, ob er überhaupt jemals wiedergeboren war. Im Alten Testament ist es sowieso sehr schwierig zu wissen von den einzelnen Personen, ob die echte Gläubige waren oder nicht. Von einigen können wir ganz klar wissen. Mose, Josua, David und. Aber vom größten Teil, wenn es um das Volk Israel geht, haben wir keine Ahnung, waren die echt oder nicht echt. Denn zum Volk Israel gehörte man ja durch natürliche Geburt, nicht durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und darum kann man also das im Fall von Achan gar nicht entscheiden. Es kann sein, dass auch das ewige Gericht folgen wird, aber das wissen wir nicht. Was klar ist, ist, es gab eine Verkürzung der Lebensdauer. Das war das Gericht. Ja, genau. Dass er ein echter Gläubiger war, genau. Ja. Willst du das lesen, oder? Ach so, ja. Wer liest vor? Jakobus 5, Vers 19 und 20. Ja, also auch da kann man an den natürlichen Tod denken, wo jemand noch zurückgehalten wird, wenn er auf den falschen Weg geht. Die Frage, ob es da grundsätzlich geht um Wiedergeborene, die kann man nicht so klar beantworten, denn der Jakobusbrief richtet sich an die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung. Also auch da ist der Blickwinkel ist sehr, sehr weit gefasst. Aber wichtig ist noch 1. Johannes 5. Dort haben wir nämlich den Begriff der Sünde zum Tode. Erster Johannes 5, Vers 16. Wer liest das? Jawohl. Sünde zum Tode. Da muss man also nicht an eine ganz bestimmte Sünde denken. Denn bei Ananias und Sapphira war es Vortäuschung, Betrug. Im Fall von Korinth war es eben massive Entweihung, Entwürdigung des Abendmahls. Und da sehen wir, das hängt also sehr ab von den Umständen. Ich meine, wer von uns könnte sagen, ich habe noch nie etwas vorgetäuscht? Ananias und Sapphira haben vorgetäuscht, dass sie mehr gegeben hätten, als was sie gegeben haben. Und wir haben überlebt. Das zeigt, es geht nicht einfach so, dass eine bestimmte Sünde automatisch so und so, sondern das war das erste Mal, wo in der Geschichte der Gemeinde Gottes ein so schweres Vergehen offenbar wurde. Und da hat Gott so eingegriffen. Aber gewissermaßen, um den Heiligkeitsmaßstab für die Gemeinde zu geben am Anfang. Aber wenn man die Kirchengeschichte sieht, da hätten ja aber Tausende sterben müssen. Später, die viel schlimmere Dinge getan haben. Und sie haben überlebt. Also, es hängt ab von den Umständen und der Verantwortung des einzelnen Menschen, ob Gott jetzt eingreift oder nicht eingreift. Aber prinzipiell kann man sagen, dass Gott auch heute noch so eingreifen kann. Also das muss man nicht denken, das waren biblische Zeiten und die sind jetzt vorüber. Das kann auch heute geschehen. Aber wichtig ist, bitte, bitte aufpassen mit irgendwelchen Beurteilungen. Denn da können wir so leicht großes Unrecht zufügen. Wichtig ist nur, dass wir prinzipiell wissen, dass es so etwas gibt und dass es eben uns eine heilige Scheu gibt, dass wir uns im Klaren sind, wir haben es zu tun mit einem heiligen Gott, der Sünde nicht duldet. Gut, dann gehen wir zurück zu Josua 7. Ja? Ja.
In 1. Korinther 5 heißt es bezüglich Gemeindezucht, so ganz ähnlich, einen solchen den Satan zu überliefern, auf dass der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn das versäumt wird, heißt es, dass dann der Geist nicht errettet wird?
Aha, jawohl. Gute Frage. Nein, die Umkehrung ist nicht die richtige Logik, sondern es will einfach zeigen, Gott geht diesen Weg, um diesen Menschen zur Umkehr zu bringen, und das ist sein Mittel, wie er ihn ans richtige Ziel bringt. Aber quasi umdrehen, wenn das nicht, dann käme das Gegenteil, das geht nicht. Und es gibt manche Dinge in der Logik, die kann man nicht einfach umdrehen. Oder? Zum Beispiel, es gibt lustige Spiele in der Philosophie mit logischen Sätzen. Zum Beispiel, alle Schwarzen sind Menschen. Stimmt, oder? Alle Schwarzen, alle Neger, alle Schwarze sind Menschen. Jetzt kann man den Satz umkehren. Alle Menschen sind Schwarze. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine logische Aussage, die nicht umgedreht werden kann. Gibt es ganz interessante Spielereien. Oder zum Beispiel sagt der Richter zu dem Angeklagten, würden Sie Ihre Frau noch einmal schlagen? Ja gut, wenn er ja sagt, dann sagt er so, dann haben wir sie. Und wenn er nein sagt, dann sagt er, aha, dann haben Sie es aber getan, jetzt würden Sie es nicht mehr tun. Oder es gibt solche Aussagen, die kann man nicht einfach drehen und machen, wie man will. Und das ist auch so eine Aussage, er wird zum Verderben des Fleisches, wird er so gezüchtigt, damit sein Geist errettet werde. So geht Gott vor, aber man kann diese Aussage nicht umdrehen. Wenn das nicht so geschehen würde, dann würde er nicht errettet werden. Gut. Josua 7. Wichtig ist die Sache, wie Achan seine Sünde aufdeckt. Vers 21, da sagt er: Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear und 200 Sekel Silber und eine goldene Stange, 50 Sekel ihr Gewicht, und mich gelüstete danach und ich nahm sie. Drei Verben kann man sich besonders anstreichen. Ich sah. Mit dem Sehen beginnt's. Und dann wird innerlich die Lust geweckt und mich gelüstete danach. Und wenn die innere Lust da ist, dann folgt die Handlung und ich nahm sie. Das erinnert uns an die Situation des Sündenfalls. In 1. Mose 3, da sagt Eva, da sehen wir Eva, wie sie zur Sünde gekommen ist. Wer liest ab Vers 6? Peter, vielleicht du?
Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Manne mit ihr und er aß.
Also, die Frau sah. Das Erste. Und es war eine Lust für die Augen. Also, es beginnt mit den Augen. Der zweite Punkt, dass der Baum begehrenswert wäre. Da kommt das Verlangen, das innere Verlangen zur Geltung. Und drittens, und sie nahm. Genau die gleiche. Bei ihr geht dann die Kette noch weiter. Und sie gab. Und bringt auch andere ins Verderben. Also ein ganz wichtiges Prinzip, das uns zeigt eben, wie sehr man gerade auf die Augen aufpassen muss. Ja?
1. Johannes 2, Vers 16.
Jawohl, lies uns das vor. 1. Johannes 2, Vers 16. Beginnt schon Vers 15 vielleicht. Bitte.
Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtigen Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust.
Jawohl, sehr gut. Man kann das bezeichnen als das Drei-Punkte-Programm Satans. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Hochmut des Lebens, das ist gewissermaßen der Stolz in der Lebensführung. Mit Leben ist gemeint, ist das Wort Bios auf Griechisch, das bezeichnet speziell die Lebensführung. Es gibt nämlich noch andere Worte für Leben auf Griechisch. Also die Lebensführung, der Hochmut, Stolz im Leben. Und das finden wir alles bei Eva auch. Eben der Baum war begehrenswert, um Einsicht zu bekommen. So zu sein wie Gott. Das war der Stolz, der Hochmut. Und das ist ganz aktuell heute, wenn man denkt, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gehen auf das Angebot der Selbstverwirklichung ein, auf transzendentale Meditation, auf Yoga und. Und warum geht es letztlich? Um zu höherer Erkenntnis zu kommen, um sich mit dem Göttlichen eins zu machen. Wie das genannt wird, ob mit den kosmischen Kräften, mit dem Allbewusstsein, es gibt, der Namen sind viele. Aber es geht letztlich darum, eben so zu sein wie Gott. Das ist der Hochmut des Lebens. Ja, mich dem Höchsten gleich machen. Genau. Und eben dem Höchsten gleich machen.
Kommt das nicht auch an der Stelle, wo der Herr Jesus sagt, das wird von den Dornen erschickt. Die Sorgen und der Hochmut des Lebens, der Reichtum des Lebens, wie heißt es denn da?
Ja, wir können das gleich aufschlagen. Matthäus 13. Ist ein bisschen ein anderer Ausdruck. Die Sorge dieses Lebens, ja? Das meinst du, oder?
Nein, der Parallelausdruck dazu. Ich habe das bloß nicht richtig im Kopf, wie es heißt.
Also, du meinst Matthäus 13, Vers 22. Der aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums, das meintest du?
Ja.
Ja. Also der Hochmut des Lebens oder der Stolz der Lebensführung, bei manchen äußert sich das in einem hochtrabenden Lebensstil im finanziellen Ausgeben. Dort kann sich eben dieser Hochmut des Lebens äußern. Aber das ist nur eine Form von Hochmut des Lebens. Es gibt eher noch viele andere. Also, dann können wir zurück zu Josua 7. Oder ist noch eine Frage? Es gibt einen Steinhaufen über Achan. Das ist ein Thema, dem man nachgehen könnte. Das gebe ich also nur so als Anregung mit. Steine im Buch Josua. Was haben wir schon für Steine gehabt? Oder was kommt einem noch in Sinn, was für Steine in Josua eine Rolle spielen? Also 12 Steine mussten im Jordan aufgestellt werden, 12 dann außen neben dem Jordan. Weiter? Das war Kapitel 3 und 4, oder?
Ja, zum Schluss hast du doch mal einen Stein erklärt, an dem wo die Araber heute noch ihre Schrift aufhaben.
Ja, der Bundesstein von Sichem in Josua 24, der heute ja wieder dort sichtbar ist, in Sichem bei Nablus. So endet das Buch Josua. Wieder mit einem Stein. Dann haben wir hier den Steinhaufen über Achan. Am Ende von Kapitel 8 werden wir wieder Steine finden. Es ist nämlich Josua, der einen Altar baut aus Steinen. Das ist Josua 8, Vers 30 und 31. Und dann wird dort auf Steinen wird eine Abschrift des Gesetzes Mose auf die Steine eingeschrieben. Interessant, oder? Nochmals ein Denkmal. Und so als Anregung kann man mal das Buch Josua daraufhin untersuchen. Steine in Josua. Das ist also ein spezielles Kennzeichen dieses Buches. Ja, natürlich. Nochmals, das ist auch nochmals ein Beispiel. Und diese Steine sind auch noch heute da. Ich habe ja mal gezeigt, wie die Steine von Jericho, wie diese Tonziegel nach außen runtergefallen sind und wie man die gefunden hat. Also die Steindenkmale in Josua, die finden wir durch das ganze Buch hindurch. Und gewiss eben wie der Bundesstein von Sichem, die Steine von Jericho, die sprechen heute noch deutlich ihre Sprache.
Gibt es eine Verbindung zu dem Steinhaufen, den der Laban aufgerichtet hat, der Jakob aufgerichtet hat gegen den Laban? Hat das damit was zu tun?
Ja gut, sind auch wieder Denkmale. Man muss also in jedem Fall wieder sehen, was ist die Bedeutung dieses Steines. Aber man kann sagen, bei den Patriarchen spielt das auch eine Rolle. Wir finden nämlich bei den Erzvätern 4 Steine als Denkmäler. Und übrigens auch 4 Altäre. Das sind so, nur so Anregungen zum Bibelstudium. Sucht man die heraus, in welchem Zusammenhang kommen diese Altäre vor, und man entdeckt wunderbare Zusammenhänge. Eben darum wollte ich das als einen Hinweis geben, auch für das Buch Josua. Geht man zum Beispiel dem nach, sieht, in welchem Zusammenhang stehen diese Steine, und man kann eine zusammenhängende Belehrung da entdecken. Ja, es geht noch, wir gehen weiter zu Kapitel 8. Nicht das ganze Kapitel, aber wir wollen jetzt den Kampf sehen gegen Ai. Ja?
Ist das so verstehen, dass die erst gesteinigt wurden und dann vom anderen wieder gesteinigt wurden?
Oder es hatten einfach einen großen Steinhaufen, hat man nachher gemacht. Ach so, ja, jetzt ist klar. Vers 25 am Schluss. Er wurde gesteinigt und dann hat man sie kremiert und dann hat man einen Steinhaufen darüber gemacht. Also Tötung nicht durch Feuer, sondern durch Steinigung. Aber dann Kremation. Das ist ganz ungewöhnlich, denn Gott will ja nicht die Verbrennung des Körpers. Gott sagt, Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Aber in bestimmten Fällen in der Bibel werden Menschen verbrannt und das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Denn das Verbrennen ist dann ein Gericht Gottes und weist hin auf das ewige Feuer. So wird das nämlich auch gesagt von Sodom und Gomorra. Im Judasbrief, dass die als Beispiel vorliegen für das ewige Feuer. Die wurden ja alle kremiert in Sodom und Gomorra, oder? Verbrannt. Und das wird im Judasbrief ganz deutlich in Verbindung mit dem ewigen Feuer gebracht. Also dieses Verbrennen hat schon einen ganz, ganz schwerwiegenden Grund. Und darum ist Kremation eigentlich völlig, völlig unchristlich, denn ein Christ, der weiß, ich gehe zum ewigen Leben und ich bin befreit vom ewigen Feuer, der sollte sich nicht kremieren lassen. Und so ist es auch interessant in der Archäologie, wenn man eine Kultur ausgräbt, dann so eine römische Kultur, dann merkt man plötzlich, die kremieren ihre Toten nicht mehr. Und dann hat man hier einen Hinweis, ach so, das Christentum ist bereits gekommen, bis dahin. Zum Beispiel in Avignon, in Aventicum, Avanche, in der französischen Schweiz, da waren die Römer, es war eine Römersiedlung, gibt ja auch ein Theater, das man heute noch dort besuchen kann. Und da wurden die Leute verbrannt. Plötzlich, ab einer bestimmten Schicht, findet man, dass die Leute erdbestattet wurden. Und da weiß man, aha, das Christentum ist in die Schweiz gekommen, zum ersten Mal. Das ist also ganz, ganz klar der Bruch mit dem Heidentum dort. Doch, es war Achan, und das kann man ja an dem sehen, weil die anderen wussten ja gar nichts davon. Es wurde ja erst offenbar gemacht, Josua wusste doch gar nichts davon. Und darum ist er vor dem Herrn niedergefallen und hat gesagt, warum hast du uns hinüberziehen lassen? Das ist ja zur Unehre deines Namens. Der wusste wirklich gar nichts. Also Josua traf nicht irgendwie eine konkrete Schuld. Aber weil Israel eine Einheit ist, sagt Gott, Israel hat gesündigt, weil Achan ebenso mit dem ganzen Volk verbunden war. Und ich meine, das kann man vielleicht vergleichen so, Wenn Muslime über die Christen nachdenken, dann sind das lauter unmoralische Leute. Für sie ist Christentum ist gleich europäische Kultur und europäische Kultur ist gleich Unmoral. So sehen sie uns. Ja, trifft uns irgendwie eine konkrete Schuld, dass Europa so ist und dass das Abendland eben eine christliche Kultur ist? Wir haben keine konkrete, greifbare Schuld. Und trotzdem kann gesagt werden, die Christen sind von Unmoral gekennzeichnet. Aber das hängt eben zusammen, weil wir mit zu dieser Kultur gehören. Und das ist noch stärker eben beim Volk Israel, ist das auserwählte Volk. Und Gott sieht es als eine Einheit. Und darum sagt er, Israel hat gesündigt. Aber konkret bedeutet das nicht, dass zum Beispiel Josua eine wirkliche, handgreifliche Schuld auf sich geladen hatte. Das war es nicht. Ja, also gehen wir noch zu Kapitel 8. Dann sehen wir nämlich den Zusammenhang zwischen der Niederlage und dem neuen Sieg. Also Josua hatte richtig erkannt, in Kapitel 7, Vers 9, Vers 8, bitte Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Als guter Militärmann wusste Josua, jetzt mit der Niederlage von Ai ist der Mythos von der Unbesiegbarkeit Israels zerbrochen. Das ist schlimm, oder? Das kennt man auch aus der jüngeren Geschichte Israels. Da gab es einen 6-Tage-Krieg. Das war ein Blitzkrieg, wie die Militärgeschichte es noch nie gesehen hat. Also selbst die Atheisten hatten den Mund offen. Und dann kam der Yom Kippur-Krieg und das war eine Katastrophe. Und von dort an war gewissermaßen der Mythos der Unbesiegbarkeit, gut, Israel hat letztlich doch gesiegt, aber mit einem schweren Verlust, weil die kamen ja genau an dem höchsten Feiertag Israels, wo keine Fernsehsendung, kein Radio läuft, nichts. Man konnte die Armee nicht mobilisieren. Also der Mythos der Unbesiegbarkeit war gebrochen und das hier genauso. Und Josua sagt, jetzt hören das die Kanaaniter, und jetzt kommen sie auf uns los und die rotten uns aus. Die merken jetzt plötzlich, Israel ist gar nicht so unbesiegbar, wie wir immer geglaubt haben. Die können wir dem Erdboden gleich machen. Schreckliche Situation. Aber jetzt benutzt Gott das im nächsten Kapitel genau, um Israel zum Sieg zu verhelfen. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm alles Kriegsvolk mit dir und mache dich auf, ziehe hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai und sein Volk und seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Und du sollst an Ai und an seinem König tun, so wie du an Jericho und an seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr für euch plündern. Leget ihr einen Hinterhalt gegen die Stadt, in ihren Rücken. Da machte sich Josua mit allem Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 30.000 Mann, streitbare Männer, aus und sandte sie ab bei der Nacht. Und er gebot ihnen und sprach: Seht, ihr sollt den Hinterhalt bilden gegen die Stadt, im Rücken der Stadt. Entfernt euch nicht allzu weit von der Stadt, sondern seid alle bereit. Und ich und alles Volk, das bei mir ist, wir wollen uns der Stadt nähern. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen, uns entgegen wie das erste Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Und sie werden herausziehen hinter uns her, bis wir sie von der Stadt abgerissen haben. Denn sie werden sagen, sie fliehen vor uns wie das erste Mal und wir wollen vor ihnen fliehen. Dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt in Besitz nehmen. Und der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und es soll geschehen, Wenn ihr die Stadt eingenommen habt, so sollt ihr die Stadt mit Feuer anzünden. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr tun. Seht, ich habe es euch geboten. Und Josua sandte sie ab, und sie zogen in den Hinterhalt und hielten zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Und Josua brachte jene Nacht in der Mitte des Volkes zu. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und musterte das Volk, und er zog hinauf, er und die Ältesten von Israel, vor dem Volk her nach Ai. Und alles Kriegsvolk, das bei ihnen war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen der Stadt gegenüber. Und sie lagerten sich nördlich von Ai, und das Tal war zwischen ihm und Ai. Und er hatte aber bei 5000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. Und Josua zog in selbiger Nacht mitten in das Tal. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da eilten die Männer der Stadt und machten sich früh auf und zogen hinaus Israel entgegen zum Streit, er und all sein Volk, an den bestimmten Ort vor der Ebene. Er wusste aber nicht, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Und Josua und ganz Israel ließen sich vor ihnen schlagen und flohen des Weges zur Wüste. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgerissen. Und es blieb kein Mann in Ai und Bethel übrig, der nicht hinter Israel her ausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke den Spieß, der in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn ich will es in deine Hand geben. Und Josua streckte den Spieß, der in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Und der Hinterhalt machte sich eilends von seinem Ort auf und lief, als er seine Hand ausstreckte, und sie kamen in die Stadt und nahmen sie ein. Und sie eilten und zündeten die Stadt mit Feuer an. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch der Stadt stieg gen Himmel empor. Und sie hatten keine Kraft, dahin noch dorthin zu fliehen. Denn das Volk, das nach der Wüste hin geflohen war, wandte sich um gegen die Nachjagenden. Denn als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt emporstieg, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Jene aber zogen aus der Stadt ihnen entgegen, so dass sie mitten zwischen Israel waren, die einen von hierher und die anderen von dorther. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entkommener noch Entronnener übrig blieb. Und den König von Ai griffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Also, wie gesagt, die Leute von Ai waren überzeugt, Israel hat keine Chance gegen uns. Jetzt hat Josua das ausgenützt. Er hat also in der Nacht einen Truppenteil hinter die Stadt gesetzt. Und dann kam er mit der Hauptarmee am Tag gegen die Stadt. Und die dachten, so, jetzt, die besiegen wir. Und sie fliehen, sodass die Bewohner aus Ai herausgelockt werden. Und da war eine Abmachung. Dann muss der kleine Truppenteil die Stadt erobern und anzünden. Und wenn man dann das Feuer und die Rauchsäule sieht, dann wird gekehrt. Und das war natürlich die totale psychologische Demoralisierung der Leute von Ai. Und so waren sie eingeschlossen. Also als Stratege ist das genauso, wie man auch heute noch kämpft. Ich habe hier ein Buch mitgenommen von Chaim Herzog und Mordechai Gichon, Battles of the Bible, Schlachten der Bibel. Das sind zwei israelische Militärspezialisten, sieht sie da auf dem, gesetzte, alte, reife Männer, und die gehören zu den großen Strategen Israels, und die haben die Kriege der Bibel studiert, auf die Kriegstechnik hin, und die sagen, das ist unglaublich. Das ist genau so, wie wir strategisch noch heute kämpfen müssen. Also die gleichen Prinzipien. Und die sagen, die Bibelkritiker, die gesagt haben, das sind alles so erfundene Geschichten und so, das hat es alles nie gegeben, die haben überhaupt keine Ahnung. Denn erstens mal, so irgendein Schreiberling, der kann ja gar nicht dieses militärische Wissen haben, das nur Spezialisten haben. Also der kann gar nicht solche Geschichten dermaßen perfekt, von dermaßen perfekter Kampfführung erfinden. Und zweitens, die Bibelkritiker, die haben keine Ahnung von der Bodenbeschaffenheit des Landes Israel. Denn die Kriege sind genau so beschrieben, wie das Land Israel aufgebaut ist. Und das spielt ja auch heute im Krieg noch eine ganz wichtige Rolle. Man kann gewisse allgemeinen Schemen haben, aber dann muss man sie anwenden auf die spezielle Situation. Gibt es da ein Tal, wie liegt die Stadt, liegt die oben, liegt die irgendwie seitlich und so weiter. Muss man alles mit berücksichtigen. Und das ist so perfekt in der Bibel, das muss echt sein. Und das sind also nicht irgendwie überzeugte, gläubige Leute, diese zwei Autoren, sondern das sind einfach, die gehören zu den größten Militärspezialisten der Welt heute. Und die sagen, das ist perfekt. Das muss echte Geschichte sein, was man da in der Bibel vorfindet. Also auch dieses Beispiel von Josua. Und was sie eben auch darauf hinweisen, ist die große Gefahr, auf die schon so viele Feldherren reingefallen sind. Wenn man einen großen Sieg errungen hat, Josua 6 mit Jericho, dann unterschätzt man die Fähigkeiten des Feindes. Und die Spione, die nach Ai gingen, sagten, ach Josua, du musst nicht das ganze Volk bemühen, 2000, 3000, das reicht nicht. Das sind sowieso nicht viele. Und dann kam die Katastrophe. Also, nach dem großen Sieg, Selbstüberschätzung. Und das ist genau das, was uns als Christen immer wieder droht, wenn wir irgendwie einen Erfolg erlebt haben und dann kommt der Hochmut und die Unterschätzung des Feindes. Dazu noch ein Vers aus 1. Korinther 10. Liest uns jemand Kapitel 10, Vers 13. Vers 12 und 13. Wer liest?
Daher wird so stehen, sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt.
Jawohl. Also, wie Josua sind wir down im Kampf, aber es ist so leicht, dass wir das erleben, daher wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Also man erlebt hat, ach, jetzt ist es gut gegangen, schön. Und dann haben wir das Gefühl, jetzt, ich stehe im Glauben. Und gerade dann ist man anfällig zu fallen. Und das lernen wir aus dem Buch des Sieges, wo wir eben auch etwas über Niederlagen berichtet bekommen. Ja, die Zeit ist um. Wir wollen noch beten zum Schluss. Vielleicht zwei oder drei beten.